Kantabrien gehört zum sogenannten grünen Spanien, in dem es deutlich mehr regnet als im Rest des Landes. Ganz im Norden der Iberischen Halbinsel liegt die Region zwischen dem Baskenland im Osten, Asturien im Westen und dem kantabrischen Gebirge mit Gipfeln von über 2000 Metern im Süden. Es ist ein Teil des Landes, der so gar nichts mit den üblichen spanischen Klischees zu tun hat. Es ist nicht heiß, es gibt keinen maurischen Einfluss, keinen Flamenco, keine Sangria, keine Paella, dafür Berge und grüne Wiesen mit Kühen. Die Hauptstadt der autonomen Gemeinschaft Kantabrien ist Santander mit rund 170.000 Einwohnern und dort beginnt unsere Reise. Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Langgezogene Sandstrände unterbrochen von steil aufsteigenden Felsen. Das ist die kantabrische Küste, an der Santander auf einer Landzunge liegt, die ins Meer ragt. Und deshalb wird die Stadt auch La Novia del Mar genannt, die Braut des Meeres. Das erzählt mir Daniel Escudero, Guide, Deutschlehrer und geboren in Santander.
Die Braut des Meeres, so wird diese Stadt bekannt. Das ist die Übersetzung vom Titel eines Lieds, das hier in den 50ern komponiert wurde von Jorge Sepúlveda, ein bekannter Sänger, sehr romantisch. Er hat hier Santander, La Novia del Mar geschrieben. Und das ist, weil die Stadt umgeben vom Wasser ist. Ne? Es ist so, wie der Ozean hat sich in die Stadt verliebt.
Santander, eres novia del mar, que se inclina a tus pies y sus besos te da. Santander.
Santander, du bist eine Braut des Meeres, die sich zu deinen Füßen verneigt und dir seine Küsse gibt. So die Liebeserklärung an eine Stadt des Sängers Jorge Sepúlveda, der eigentlich aus Valencia kam. Die Stadt muss ihn sehr beeindruckt haben. Kein Wunder, Santander hat insgesamt 13 Strände in fast alle Richtungen und sie ist die einzige Stadt an der Nordküste, die auch Richtung Süden schaut, was sie zu einem beliebten Badeort macht, vor allem für spanische Touristen. Wir stehen am Hafen von Santander und schauen auf die große Bucht, die eigentlich eine Flussmündung ist. Die maritime Tradition hat in der Stadt eine lange Geschichte.
Santander wurde von den Römern gegründet im Jahr 19 vor Christus, also nach den sogenannten Kantabrischen Kriegen. Eine Reihe von Schlachten, die 10 Jahre lang dauerten. Und sie nannten Santander Portus Victoriae, der Hafen des Sieges. Santander war sehr wichtig in der Vergangenheit. Vor allem der Hafen war jahrhundertelang der Hafen von Kastilien. Also die Schafwolle, das Weizenmehl von Kastilien wurde durch unseren Hafen exportiert. Und das machte Santander eine wohlhabende Stadt. Und ein Beweis dafür ist die Bank, die im Jahr 1857 gegründet wurde.
Die Bank Santander, deren Namen wahrscheinlich mehr Menschen kennen als die Stadt, hat mittlerweile ihren Verwaltungssitz in Madrid. Aber geführt wird die größte Bank Spaniens seit ihrer Gründung noch immer von der Familie Botín. Längst spielt der Handel im Hafen keine so große Rolle mehr. Jetzt sind es eher die Kreuzfahrtschiffe, die hier anlanden. Und es gibt eine regelmäßige Fährverbindung nach England und Irland. Aus dem Teil des Hafens, wo früher die großen Handelsschiffe gewartet und repariert wurden, ist ein Ausflugsziel geworden. Aus dem Trockendock wurde ein Denkmal und aus dem Pumpenhaus ein Restaurant mit schöner Aussicht auf die Bucht.
Jetzt behalten wir es so als schöner Ort. Die Lage ist ideal. Ne? Da hinten sieht man diese kleine Fähre in Weiß und Rot. Das sind die Farben der Fahne von Kantabrien. Und die verbinden uns mit dem anderen Ufer alle 30 Minuten ungefähr. Das andere Dorf auf der anderen Seite heißt Pedreña. Da wurde ein großer Golfspieler geboren, Severiano Ballesteros. Der war tätig in den 70ern und sehr beliebt, vor allem in Großbritannien und in Amerika.
Die Geschichte der Stadt am Meer ist lang, glanzvoll, aber auch tragisch. Zur glanzvollen Zeit gehört die Königsfamilie, die hier ihre Sommer verbrachte. Die Halbinsel La Magdalena liegt im östlichsten Zipfel der Stadt und erstreckt sich in die Bucht von Biscaya. Dort wurde auf der höchsten Erhebung für König Alfons VIII. Und seine Frau zwischen den Jahren 1908 und 1912 ein Palast erbaut.
Der Palast ist im englischen Stil, weil die Königin aus England war. Sie war eine Enkelin von Königin Victoria aus England und sie fühlte sich hier wie bei ihr zu Hause, ne?
Das Gebäude hat eine asymmetrische Fassade mit vielen Giebeln, Gauben, Erkern und zwei achteckigen Türmen, unterschiedlich hoch. Hier genossen die Monarchen und ihre Kinder viele Sommer in Santander. Mittlerweile kann der Palast für Veranstaltungen gemietet werden. Er wird als Sommeruniversität genutzt und das Standesamt befindet sich ebenfalls dort. Nur wenige Zimmer sind noch der königlichen Familie vorbehalten. Der Palast liegt inmitten eines großen Parks. Mit seinen Rundwegen, Aussichtspunkten und Stränden ist er zu einer beliebten Erholungsmöglichkeit in der Stadt geworden.
Das ist ein Park, das jetzt öffentlich ist, ne? Aber bis zum Jahr 1977 gehörte der königlichen Familie von Spanien. Das war ein Geschenk der Stadt Santander an die königliche Familie. Das war eine Investition, zweifelsohne. Also 20 Sommer lang sind hier die reichsten Familien von Spanien gekommen, weil sie auch gesehen werden wollten in Santander, wo die Königin waren.
Sie sorgten dafür, dass sich Santander zu einer eleganten Bäderstadt entwickelte. Im Stadtteil El Sardinero entstand hinter dem langen Strand ein vornehmes Wohnviertel mit Villen und Palästen. Hier befinden sich auch das Spielcasino sowie das Stadion des örtlichen Fußballvereins. Im Süden der Halbinsel liegt übrigens der Strand mit Namen Playa de los Bikinis. Bekannt dafür, dass genau dort die ersten Frauen in Santander einen Bikini trugen. Zurück am Hafen spazieren wir über den Paseo de Pereda, eine 800 Meter lange Strandpromenade, die sich bis zur Kathedrale von Santander erstreckt. Fahrradfahrer, Jogger und Spaziergänger sind dort unterwegs, wo sich im 19. Jahrhundert noch das Hafengebiet befand. Nach der Landgewinnung ließen sich hier Kaufleute und Reeder nieder, eröffneten ihre Büros und Lager in den Gebäuden an der Promenade mit Blick auf das Meer. Viele der alten Häuser sind noch gut erhalten und bilden eine beeindruckende Kulisse. Zu der gehört auch ein nicht weniger interessantes Gebäude, das auf mehreren Pfeilern über der Promenade schwebt. Das Centro Botín, ein Kultur- und Ausstellungszentrum. Das Gebäude des Architekten Renzo Piano, das ein wenig an ein Raumschiff erinnert, ist mit lichtreflektierenden Keramikscheiben verkleidet, die je nach Einfluss des Sonnenlichts schimmern. Das ganze Ensemble besteht aus zwei Teilen, eins für Bildungsprogramme und Konzerte und der zweite Teil beherbergt Wechselausstellungen für moderne Kunst. Beide Teile sind mit einem gläsernen Laufsteg verbunden und zu erreichen mit einem Fahrstuhl, der schon selbst ein Kunstprojekt darstellt.
Das, was wir gerade gehört haben. Und alle lachen. Alle, die mit dem Aufzug fahren, lachen. Das finde ich klasse. Ne? Das ist ein Werk, ne, von einer Ausstellung von Martin Creed. Das ist ein Brite. Und es heißt The Single Lift.
Aber der Weg nach oben lohnt nicht nur dafür. Von einer Terrasse aus hat man einen wunderbaren Blick vom Meer aus auf die hügelige Stadt mit ihren Häusern aus unterschiedlichen Epochen. Die Gebäude entlang der Promenade gehören zu den ältesten in Santander. Denn ein großer Teil der Altstadt wurde bei einem Brand im Jahr 1941 zerstört.
Das passierte nur 2 Jahre nach dem Ende des Spanischen Bürgerkriegs. Also das ganze Land war zerstört. Und 2 Jahre danach haben wir die Altstadt verloren. Ungefähr 10.000 Menschen sind obdachlos geworden. Das war am 15. Februar 1941. Wir hatten einen sehr starken Wind aus dem Süden. Und dann ein Kurzschluss an der Straße Cádiz, hinter der Kathedrale, hat das Feuer angefangen. Die meisten Häuser hatten eine innere Struktur aus Holz. Und deswegen hat sich das Feuer sehr, sehr schnell verbreitet. Die Kathedrale hat überlebt, weil das aus Stein war, aber der Rest ist neu. Es wurde alles wieder aufgebaut. Es dauerte lang, 25 Jahre, weil das ganze Land im Notch war. Ne? Also das Feuer und den Wiederaufbau ist im gemeinsamen Gedächtnis der Stadt noch sehr vorhanden. Ne? Es gibt noch Leute, die an diesem Tag gelebt haben, wie zum Beispiel meine Großmutter. Ne? Sie war 10 Jahre und sie kann sich sehr gut erinnern. Also ich bekomme immer Gänsehaut, wenn sie davon spricht.
Noch ein letzter Blick und dann geht es mit dem Lift wieder nach unten. Und alle sind schon gespannt. Nach CCC, also No, No, No. Der singende Lift. Wir verlassen die entspannte Stadt mit den 13 Stränden, die keine uralte Altstadt zu bieten hat, aber in der man gut essen, an der Küste entlang wandern und natürlich gut baden kann. Also, das Badezeug sollte man immer dabei haben, wenn man die Braut des Meeres besucht.
Santander, eres novia del mar. Que se inclina a tus pies y sus besos te da. Santander.
Etwa eine Autostunde westlich von Santander, auch am Meer, liegt das Städtchen Comillas auf mehreren Hügeln. Schon aus der Ferne ist die päpstliche Universität zu sehen, gegründet 1890 als katholisches Seminar für die Priesterausbildung. Groß und mächtig liegt das neugotische Gebäude, das heute als Universität genutzt wird, auf dem grünen Hügel. Und das ist nicht das einzige ungewöhnliche Bauwerk in Comillas. Gleich gegenüber thront ein üppiger Palast, der in Madrid oder Barcelona nicht auffallen würde, aber den man hier in der grünen, hügeligen Landschaft so nicht vermutet. Es ist der neugotische Palacio de Sobriano. Ein großer Palast mit einer Miniaturkathedrale. Erbauen ließ das Ensemble ein sehr wohlhabender und mächtiger Mann.
Antonio López López. Okay, der ist Paradebeispiel für die Indianos. Indianos sind diese Spanier, die im 17., 18., 19. Jahrhundert nach Amerika ausgewandert sind. Das Hauptziel von den Indianos aus Kantabrien war vor allem Mexiko und Kuba. Antonio war keine Ausnahme, also er ist hier geboren, in Comillas, und dann, als er sehr jung war, hat beide Eltern verloren und ist zuerst nach Andalusien, wo er eine Tante hatte. Und mit 14 ist er zum ersten Mal nach Kuba gereist. Da hat er viel gearbeitet und mit der Zeit verschiedene Geschäfte gemacht und er hatte großen Erfolg. Man sagt, das beste Geschäft, das er machte, war die Heirat. Er heiratete die Tochter seines Chefs, eine Familie aus Katalonien. Und sie hatten Geld, ne? Aber er war sehr gut auch bei den Geschäften.
Das erzählt mir Daniel Escudero, der als Reiseführer und Deutschlehrer arbeitet und mich noch immer begleitet. Antonio López gründete eine transatlantische Schifffahrts- und Eisenbahngesellschaft, eine Tabakfabrik. Er war Großinvestor für eine der wichtigsten damaligen Banken und verdiente sein Geld auch als Sklavenhändler. Seine Finanzkraft verschaffte ihm viel Einfluss und gute Kontakte zur Krone.
Ende des 19. Jahrhunderts hat er Geld an König Alfons XII. Geliehen und auch Schiffe. Und der König, um sich dafür zu bedanken, ist er nach Comillas gekommen. Der erste Mal war Sommer 1881 und auch das Jahr danach ist er wieder hier gewesen.
Zum Dank für seine Hilfe wurde Antonio López sogar in den Adelsstand gehoben und war fortan Marqués de Comillas. In der Hoffnung, dass die Königsfamilie mehr Zeit in der Stadt verbringen würde, ließ er den schon erwähnten großen Palast bauen, für sich als Marquess und als würdigen Rahmen für den Aufenthalt der Königsfamilie. Aber die kam nicht und zog als kantabrische Sommerfrische den Palast in Santander vor. Und Antonio López starb noch, bevor der Palast eingeweiht wurde. Heute gehört er der Landesregierung und wird als Museum und für Veranstaltungen genutzt. Mit der Aussicht auf die königliche Gegenwart ließen sich hier weitere Adlige ihre Sommerresidenzen errichten. Aus dem kleinen Fischerdorf Comillas wurde ein beliebter Treffpunkt der Aristokratie. Noch heute gibt es viele herrschaftliche Gebäude, große Villen aus dem späten 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, die als Sommerhäuser genutzt werden. Aber immerhin profitierte auch die normale Bevölkerung von der Bauwut des reichen Marquess. Comillas war einer der ersten Orte im Land mit elektrischem Licht und einer modernen Wasserversorgung.
Antonio hat das Dorf verschönert. Er hat hier die besten Architekten der Zeit mitgebracht. Die Familie seiner Frau war aus Katalonien und die besten Architekten der Zeit waren aus Katalonien. Er hat hier Joan Martorell mitgebracht, Domenico Montaner und unter denen reiste ein unbekannter Gaudi.
Okay. Und das ist auch etwas Besonderes, denn hier in Comillas steht eines der ersten von Antonio Gaudi entworfenen Werke. Massimo Diaz de Quijano, ein Indiano, der ebenfalls in Kuba zu Geld gekommen war, engagierte 1893 den jungen Architekten und der errichtete ihm ein farbenfrohes Märchenschloss. Weil der Bauherr exotische Pflanzen und Musik liebte, ist die Ziegelsteinfassade übersät von leuchtenden Fliesen, die Blätter und Sonnenblumen darstellen. Es gibt einen großen Wintergarten für exotische Pflanzen und über allem erhebt sich ein schlanker, minarettartiger Aussichtsturm. An Geländern und Balkonen befinden sich Noten und beim Öffnen der Fenster erklingt Musik und. Das Haus strotzt nur so von fantasievollen Elementen und es ist gar nicht möglich, all die Details zu beschreiben, die nur erschaffen wurden, um den Leidenschaften des Hausherrn nachzukommen. Die Villa Quijano oder auch El Capriccio genannt, eine Laune. Aber, erzählt Daniel Escudero, dahinter steht auch eine tragische Geschichte.
Dieses Haus, das war nicht für eine Familie gedacht, das war nur für einen Mann. An ihn angepasst, für keinen anderen. Er hat nur eine Woche lang genossen. Er war so krank, dass er hat gesagt, ja, ihr müsst die Arbeiten stoppen, ich muss rein. Und so hat er gemacht. Sieben Tage später ist er gestorben. Wer wollte dieses Haus haben am Ende des 19. Jahrhunderts? Die Erbin war die Schwester von Maximo, aber das Haus wurde nicht mehr benutzt. Es war verlassen, bis das 1977 von einer Familie der Gegend gekauft wurde, restauriert und dann in ein Restaurant verwandelt. Aber das Restaurant hat irgendwie nicht funktioniert, ne? Und wurde von einer Familie aus Japan 1992 gekauft und dann zu einem Museum umgewandelt. Diese Familie hat sich hier in Comillas niedergelassen. Dank ihnen können wir dieses tolle Haus immer noch genießen.
Aus der aristokratischen Stadt Comillas reise ich einmal quer durch Kantabrien Richtung Osten. Und ich verstehe einmal mehr, warum die Region hier im Norden das grüne Spanien genannt wird. Grüne Wiesen und Hügel, im Hintergrund hohe Berge und auf der anderen Seite das Meer. Kein Wunder also, dass manche Nordspanier scherzen, hier oben sei es so schön wie in der Schweiz, nur eben mit dem Meer davor. Ich besuche die Hafenstadt Castro Urdiales an der Grenze zwischen Kantabrien und dem Baskenland. Mit ihren über 30.000 Einwohnern ist sie die drittgrößte Stadt in Kantabrien, mit starkem Zuzug in den vergangenen Jahrzehnten aus dem benachbarten Großraum Bilbao. Kein Wunder, sagt Susanne Dietrich. Die gebürtige Münchnerin lebt schon seit 25 Jahren im Norden Spaniens und arbeitet als Reiseführerin.
Hier ist auch am Wochenende immer ganz, ganz viel los und auch im Winter. Es ist also keine Sommerstadt, wo im Winter nichts los ist, sondern es ist eine lebende Stadt. Das ist ganz, ganz wichtig. Hier sind Fischer, es ist eine aktive Stadt.
Und eine mit einer langen Geschichte, die bis in die Römerzeit zurückreicht.
Castro Urdiales ist bekannt als ein 2000 Jahre altes Fischerdorf. Hier war es immer schon ein ganz, ganz wichtiger Stützpunkt auch in der Flavio Briga. Kolonie Flavio Briga unter dem Kaiser Vespasian. Und das waren wichtige Handelswege. Ja. Die Römer, die hier waren vor 2000 Jahren, die haben natürlich immer geschaut, Seezugang zu haben.
Flavio Briga war einer der wichtigsten Handelshäfen zwischen Nordspanien und Gallien. Das reichhaltige Eisenvorkommen in der Gegend könnte ein weiterer Grund dafür sein, warum sich die Römer genau hier niedergelassen haben. Man vermutet, dass die Überreste der antiken römischen Stadt größtenteils 2 Meter unter der heutigen Altstadt liegen. Immer wieder wird bei Bauarbeiten etwas aus dieser Zeit sichtbar. In einem kleinen Museum kann man Teile davon ansehen, die beim Abriss eines Kinos gefunden wurden. Noch gut erhalten sind die Bauwerke aus dem Mittelalter. Mächtig thronen sie auf einer Landzunge über dem Hafen.
Wir haben von 1208 eine Kirche, die Santa Maria, der Himmelfahrt heißt sie, die ist 1208 gebaut worden und ist die älteste Kirche Nordspaniens. Alle Kirchen bei uns in Spanien, gerade an der Küste, haben immer einen Wehrcharakter, sind Wehrkirchen, die natürlich immer die Seeseite geschützt haben, ne, vor Angriffen, vor Piraten damals. Ja?
Der Bau der gotischen Kirche mit Schießscharten, in Auftrag gegeben von König Alfons III., dauerte vom 13. bis ins 15. Jahrhundert. Eine Zeit, in der der Hafen von Castro Urdiales für den Handel von Kastilien mit Frankreich, England und den Niederlanden eine große Rolle spielte. Gleich neben der Kirche erhebt sich die Burg von Santa Ana auf einem Felsvorsprung. Wahrscheinlich wurde mit dem Bau im 12. Jahrhundert begonnen. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Burg mehrfach umgebaut und erweitert. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in der Anlage auch noch ein Leuchtturm errichtet. Der eigentliche Ursprung der Burg ist nicht bekannt. Aber sicher ist, dass auch sie ein Teil des Verteidigungskomplexes der mittelalterlichen Stadt war. Und sicher ist auch, dass man von hier oben einen wunderbaren Blick auf das Meer, den Hafen und die Stadt hat. Im Fischerhafen liegen die Schiffe gerade auf Sand. Es ist Ebbe. Der Tidenhub beträgt 3 bis 4 Meter. Es ist früh am Vormittag. Alles ist noch ruhig. Die Bars und Restaurants öffnen gerade erst. Stühle werden nach draußen gestellt und einige ältere Herren sitzen schon dort mit einem Kaffee. Das Zentrum der Altstadt bildet der mit Arkaden gesäumte Rathausplatz.
Wir sagen da Correria dazu, mit den sogenannten Soportales. Da sind wir bekannt dafür. Das sind wie Überdachungen, denn wenn es hier regnet, wenn es hier kalt ist, wir sind auch das ganze Jahr hier auf der Straße. Der Spanier verbringt sein soziales Leben hier draußen, trifft sich mit Freunden, springt von Bar zu Bar. Das ist ganz, ganz wichtig. Das machen Freunde, das machen Geschäftsleute, das machen Kollegen. Ja. Jeder hat so seine 10 Stammbars. Und da trifft man sich ganz automatisch.
Und trinkt den hier beliebten Apfelwein und nascht dazu ein paar Sardellen oder wie sie hier heißen, Anchoas. Auch dafür ist die Region bekannt. Gleich in der Nähe der Stadt gibt es diverse Sardellen-Konservenfabriken, die einen Besuch lohnen. Ich besuche Sonia Velar in ihrem kleinen Familienbetrieb.
Für unsere Produkte verwenden wir nur die kantabrische Sardelle aus dem Frühjahr. Es ist im Grunde die gleiche Sardelle wie im Mittelmeer, aber der große Unterschied ist hier die Temperatur des Wassers und die Eigenschaft des atlantischen Planktons. Das macht die kantabrische zu einer besonderen Sardelle.
In der kleinen Manufaktur werden sie einige Monate in Salzlauge eingelegt und später per Hand sehr mühsam und unter strengen Qualitätsnormen weiterverarbeitet, bevor sie dann einzeln, traditionell in Sonnenblumenöl, eingelegt werden und in die Dose kommen.
Eine Innovation ist, dass wir die Sardellen mit kantabrischen Aromen verfeinern. Mit schwarzem Trüffel, mit Butter, mit scharfem Olivenöl, mit Rosmarin oder leicht geräuchert.
Besucher können bei Sonia Velar davon kosten, den Produktionsprozess beobachten und selbst ausprobieren, wie mühsam die Zubereitung der Sardellen ist. Ich jedenfalls wundere mich seitdem nicht mehr über die Preise für die kleinen Dosen mit Anchovies. Es gibt viel zu entdecken im nordspanischen Kantabrien. Und wer nicht vor Regen zurückschreckt, der findet dort ein in vielerlei Hinsicht interessantes Reiseziel. Mit viel Geschichte, Stränden, sattgrünem Hinterland und Bergen. Und noch mal kurz zurück zum Regen. Es gibt an vielen Orten Apparate, in die man den nassen Schirm stellt, der dann in Plastik gehüllt wird und nicht mehr Räume volltropfen kann. Das hat mich fasziniert. Aber insgesamt wird im Norden Spaniens übrigens um Regen gar nicht so viel Gewese gemacht. Mein Name ist Tina Witte und ich war in Kantabrien unterwegs. Wenn Sie etwas verpasst haben, dann können Sie die Sendung auch jederzeit in der ARD-Audiothek hören. Wir reisen wieder in der nächsten Woche. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.